Letztes Jahr im Herbst habe ich eine Atemsession in Hamburg live veranstaltet und ich war ein wenig verwundert, überrascht, als durch die Tür eine ältere Dame kam. Ich habe damit noch nicht gerechnet, muss ich sagen. Und umso schöner fand ich dann, Barbara kennenzulernen und zu erfahren, dass es nie zu spät ist, nie niemals, sich den eigenen Themen zu stellen und sich auf die Suche nach dem eigenen Wohlbefinden zu begeben. Barbara sagte mir schon damals, sie sei noch nie so glücklich gewesen wie jetzt. Und ich glaubte ihr, man glaubt es ihr, weil es stimmt. Ein paar Minuten später erzählte sie mir aber auch, dass sie Krebs hat und sie sich eigentlich auf den Tod vorbereitet. Und ich kenne mich mit dem Tod aus. Ich erzähle oft darüber und ich bereite mich auch auf den Tod vor. Wir alle bereiten uns auf den Tod vor und dennoch einige mehr, andere weniger. Barbara verzichtet nicht auf den Zucker und auch nicht auf anderes ungesundes Zeug, wie sie sagt. Sie lebt mit all ihren Sinnen. Und alles, was Barbara sagt, ist durchlebt und erlebt. Ein Gespräch mit ihr ist immer sehr inspirierend, sehr großzügig und sehr tief. Barbara hat das Leben verstanden, auch wenn sie nicht mehr allzu lange Zeit haben wird. Trotzdem lebt sie im Hier und Jetzt. Und das ist das, was unser Gespräch ausgemacht hat. Wir haben überhaupt nicht über die Krankheiten und den Tod und keine Ahnung was gesprochen, sondern wir haben über das Leben gesprochen. Worum geht es hier? Das ist ja eh eins meiner Lieblingsthemen. Und warum es so wichtig ist, die eigenen Schattenanteile hochzuholen und sich zu fragen, hey, was brauche ich, damit es mir jetzt gut geht? Ich habe von Barbara sehr viel gelernt. Und wenn euch diese Folge gefällt, dann gibt es vielleicht einen Teil 2. Es ist wichtig, wirklich, liebe Menschen, dass ihr mir Feedback gebt, ob euch das gefällt, was ich mache. Ich freue mich über jede E-Mail, die mich auch ab und zu erreichen. Aber bitte denkt nicht, oh, ich möchte sie nicht nerven oder was auch immer. Ich freue mich zu hören, was es mit dir gemacht hat, was du gelernt hast, was du nicht gelernt hast. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann schreib mir und vielleicht nehmen wir einen zweiten Teil auf. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören von Barbaras Weisheiten. Ja, Barbara, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen.
Danke, ich habe mich auch schon auf dich gefreut.
Ja.
Besonders, weil ich auch gerne angeregt werde und das riecht mich immer an, wenn ich dich sehe. Bringt meine
Dankeschön.
Fantasie zum Hüpfen.
Dankeschön, auch vielen Dank. Starten wir gleich mit Komplimenten. Wie geht es dir heute?
Heute geht es mir gut, bis auf den normalen Wahnsinn, weil ich ja nun eben bedingt durch meine Krankheiten und die Sachen habe ich ein bisschen Nebenwirkungen durch die Behandlung. Und ja, aber jetzt außer Atemnot, alles gut. Und jetzt habe ich natürlich auch keine, wo ich sitze.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer bist du? Was würdest du von dir erzählen?
Ich würde sagen, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, der gerne Dinge ausprobiert und ich weiß gern, wie Dinge funktionieren und ja, funktionieren ist irgendwie nicht der richtige Ausdruck. Ich finde es spannend, ich finde das Leben einfach rundum spannend. Und wenn ich losgehe, dann, ja, was gibt's noch? bin zum Beispiel, lebe ich recht ergebnisorientiert. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann gucke ich, wie ich es passend machen kann. Da halte ich mich nicht so lange damit auf, was wäre, wenn und aber und dies und das. Ich gucke immer nach dem, was geht.
Und war das schon immer so bei dir? Oder
ja.
War das eher so ein Wandel oder ein, ja?
Naja, als Kind sind wir ja alle so, dass wir alles untersuchen und gucken und schauen.
Ja.
Und da kann man ja viel lernen, nicht? Wenn man dann guckt, eben ohne Vorurteile. Heute, wenn du mit jemand sprichst, da sagt einer, das ist so und so, und dann wartet er nur höflicherweise ab, bis du was sagst, und dann kommt das Nächste. Ich finde das gern, wenn man zusammen guckt, ob man jetzt ein Lego-Sachen baut oder irgendwas anderes macht, wenn man frisch und neu guckt. Wie geht es? Wirklich von alles von allen Seiten betrachtet. Das finde ich spannend. Da sieht man dann die Einzelheiten.
Was meinst du, warum haben das viele Menschen verloren? Also du sagtest ja, dass wir das alle als Kinder haben. Und das weiß ich definitiv, ja.
Haben wir alle.
Zumindest die meisten. Ich glaube, die meisten. Ich habe mit einer Frau mal gesprochen, auch in meinem Podcast, Claudia Cardinal. Sie ist Sterbeamme. Sie begleitet Menschen in den Tod.
Mhm.
Und sie sagte zu mir, dass das nicht stimmt, dass alle das haben. Sie sagte, es gibt Seelen, die kommen auf diese Welt und sie sind von Anfang an ein bisschen wehmütig und die bleiben es bis zum Ende.
Och, wie schade.
Ja, das gibt es, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber nun gehören wir beide jetzt nicht dazu. So, das ist auch schon mal gut. Und,
ja.
Aber was meinst du, warum konntest du dir das beibehalten und andere wiederum nicht? Warum?
Also ich glaube, weil ich alleine war und nicht durch Erwachsene gestört wurde oder durch irgendwelche Erziehungsmaßnahmen am Tage.
Mhm.
Ich bin Jahrgang 46. Als ich 4 Jahre alt war, da war 1950, da waren alle arm und hatten kein Geld.
Mhm.
Man konnte also spielen, es gab nicht so viel Neid, man half sich gegenseitig. Ich konnte überall klingeln und unterkommen und wir haben einfach auch auf der Straße uns Sachen ausgedacht und rumgetüdelt. Und also das ging einfach gut. Und meine Mutter, die Arme, die hatte noch damals eine 48-Stunden-Woche.
Wow.
Alle 2 Wochen noch am Samstag arbeiten. Die konnte sich also so erziehungsmäßig auch nicht so richtig auf mir austoben.
Mhm.
Also konnte ich immer weiter das erforschen, was mir unter die Nase kam. Und das habe ich natürlich auch getan.
Mhm.
Es hat aber auch geholfen jetzt, wenn wir gespielt haben und ich hatte die Beine voller Disteln und hatte mich da halb aufgespießt. Dann habe ich beim nächsten Arzt geklingelt, der da um die Ecke war und dann musste der mir das rausziehen. Und so habe ich dann natürlich auch gelernt, meine Missgeschicke zu beheben, ne?
Also. Und zwar selber, ne? Ohne.
Ja, aber ich habe ja, das ist ja, hat mir ja keiner gesagt, ich soll da klingeln. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe.
Mhm.
Also mir ging es immer nur darum, ich gucke, was ist, und dann gucke ich, wie ich es mir am nettesten machen kann, wie ich am besten da rauskomme.
Mhm.
Das fällt mir jetzt auch ein, das mache ich jetzt auch.
Ja.
Das ist ja komisch, habe ich gar nicht. Komisch. Das ist wirklich noch von damals.
Ja, siehst du.
Das ist dann, wird dann wohl doch eine Gewohnheit.
Gewohnheit, beziehungsweise ich würde es anders formulieren, es ist deine Essenz, deine Seele, die dich durch das Leben auch trägt.
Die hat mich auch wirklich getragen.
Ja, genau.
Ich überlege nie, was ist dann, wenn dann sowas ist, dann überlege ich nur, was mache ich jetzt, damit es mir besser geht.
Mhm.
Und dann klingelte ich eben bei dem Arzt oder mache irgendwas anderes, ne?
Mhm.
Oder setz mich hin, wenn ich Atemnot habe oder irgendwas anderes.
Ja, du bedienst dich am Leben, was auch immer das Leben dir bietet.
Ja. Und das hat eigentlich immer was zu bieten.
Ja.
Also das muss ich schon sagen.
Lass uns mal ein bisschen zurückreisen, damit die Menschen, die uns jetzt zuhören, dich ein bisschen kennenlernen. Also wo kommst du, so die klassischen Sachen, wo kommst du her, wie bist du aufgewachsen? So ein bisschen die quasi die oberflächlichen Fakten. Damit man sich vorstellen kann, wer ist diese Barbara?
Also, ich bin in Bergedorf geboren.
Schön, Bergedorf.
Ja, sehr schöner Ort. Da habe ich aber nur 2 Jahre gelebt.
Mhm.
Da hat meine Mutter, die war Flüchtling aus Ostpreußen, bei 2 Damen gewohnt. Mit der einen hat sie sich befreundet, die waren später auch Freundin immer. Da haben wir die ersten 2 Jahre gewohnt. Und dann sind wir, da war ich 2 Jahre alt, nach Bahrenfeld gezogen. Und da waren wir auch zur Untermiete. Es wurden ja damals die Flüchtlinge einquartiert irgendwo bei Leuten, die eine Wohnung hatten. Und da haben wir gelebt, bis ich 7 Jahre alt war. Mhm. Meine Großeltern waren in der ehemaligen DDR in Wismar und kamen dann 52, 53 nach Hamburg. Mhm. Also, und damals hatten wir ja das gewohnt, das war so groß wie dieses Zimmer. Aber es war natürlich auch gemütlich insofern, ich war ja immer bei allem dabei. Es war ja alles zu klein. Nicht? Und dann waren meine Großeltern im Lager und dadurch hat meine Mutter dann mit Punkten, das gab so Anrechnungspunkte, eine größere Wohnung gekriegt von 80 Quadratmeter und da waren wir dann zu viert, haben wir da gewohnt.
Oh, wow.
Ja, aber das ging, meine Großmutter starb leider, die habe ich sehr geliebt, als ich 8 Jahre alt war. Mein Großvater war dann noch da, der hat dann nachher in Ricklingen gearbeitet. Also das ging eigentlich ganz gut. Und dann bin ich normal in die Schule gegangen, Grundschule und dann später in die höhere Schule. Das hieß bei uns Technische Oberschule. Da gab es Gymnasium und Technische Oberschule. Die Technische hat man dann mit der mittleren Reife abgeschlossen. Ja, und dann war ich, dann wollte ich noch Abitur machen, da war ich in der Wirtschaftsschule. Oberschule am Lämmermarkt. Mhm, aber ja. da bin ich aber nicht mitgekommen, weil wir hatten ja all diese alten Lehrer. Die anderen waren ja im Krieg weggeschossen. Da waren ja keine. Also als ich zur Schule kam, war ich 6 und unser Lehrer war 62. Und die Dullsten waren es auch nicht. Ne? Das war, also da waren wir mit dem Stoff sehr weit hinten weg. Ja, und dann...
In der Luft lag wahrscheinlich auch das Trauma noch, ne? Vom Krieg.
Das denke ich mal. Also ich habe es nicht so gemerkt. In der Schule war das manchmal ein bisschen schwierig, weil ich viele Fragen gestellt habe und wenn die konnten die dann immer nicht beantworten.
Ja gut, das ist immer noch so.
Ja, dann waren sie böse auf mich.
Ja, das ist ja immer noch so. Also das hat sich nicht geändert.
Tja, also ich war eins der wenigen Mädchen, die im Betragen eine 3 hatte. Und aber wie man sieht, habe ich das bestens überlebt. Ja, und dann bin ich nach der mittleren Reife, meinte meine Mutter, ich sollte wenigstens eine Lehre machen, da sollte ich so ein kaufmännische Dings da sein. Also im kaufmännischen Bereich, das war ja nun leider gar nichts für mich. Die hatten ihr dann auch empfohlen, ich sollte lieber was anderes machen. Und dann hat mein Großvater mir die, da gab es ein Internat in der Karlstraße, da habe ich meinen Fremdsprachenkorrespondenten gemacht. Also in Englisch, Französisch hatten wir da auch, dann hast du auch noch Steno und Maschine und sowas gelernt. Und das war natürlich sehr spannend. Da hatten wir auch Leute aus dem Iran und aus der Türkei und das war also so richtig bunt. Und aus der Schweiz, naja, und wenn man dann so Party gemacht hatte, dann bin ich ins Internat immer oft gegangen am nächsten Morgen und habe dann meine 2 Stunden Steno und Schreibmaschine verpasst, weil ich mich ausruhen musste und noch ein bisschen schlafen. Mhm. Aber das war eine sehr schöne Zeit. Ja, und dann mit 19 war ich da fertig. Und da wollte ich 1 Jahr ins Ausland, um die Sprache zu vervollkommnen. Und wollte nach England eigentlich. Mhm. Und dann bin ich aber, eine Freundin von mir lebte schon in San Francisco. Und die hatte ein Apartment da und die hat gesagt, komm doch hierher. Dann machen wir eine WG, teilen uns das Apartment und einen Job kann dir mein Freund sicher auch besorgen. Ich ohne Green Card, ohne alles, dachte natürlich, wenn ich da hinkomme, das wird schon alles klappen. Da bin ich ja immer sicher, dass es klappt. Meine Mutter war da weniger sicher. Damals musste man noch, da war man erst mit 21 volljährig. Mhm. Sie musste also ihre Zustimmung geben. Und da hatte sie gesagt, wenn ich diese Prüfung schaffe, kann ich dahin und sonst nicht. Und die habe ich natürlich dann geschafft. Und ja, und das war 1964, Flower Power Zeit. Das war eine sehr interessante Zeit. Und da bin ich dann dorthin.
Mhm. Und wie lange bist du da geblieben?
Ich wollte nur 1 Jahr und blieb dann aber 8 Jahre.
Ja, das denke ich mir doch.
Ja, aber bin dann diverse Male noch umgezogen, habe andere Sachen gemacht. Mhm. Ja, da habe ich zu Anfang dann noch schwarz gearbeitet in so einer Insurance Brokerage. Und ja, und dann, das war dann das übliche Theater, bis man seine Sachen da kriegte. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich es nicht kriege. Ich war nur empört, dass es so lange dauerte. Also, naja.
Das ist, weißt du, das ist der beste Satz, der hätte von mir kommen können. Ich zweifle nie, ob es klappt. Ich bin nur empört, dass es so lange nicht klappt. Ja. Genau das.
Wow. Bin ich richtig sauer?
Ja, das kenne ich. Ja. Das ist mein Lebensgefühl. Genau, super.
Ja, aber es klappt doch auch.
Es klappt meistens, ja.
Also ich weiß noch, als ich dann endlich, natürlich hatte ich auch ein bisschen Vitamin B durch diesen Freund von Marlies. Und als ich dann meine Green Card kriegte, ein Mr. Full of Love, ist das nicht ein schöner Name? Der hatte mir dann die Dokumente überreicht. Aber das war schon witzig und das war auch eine tolle Zeit. Also was auch schön war dort zu der Zeit, ich weiß nicht, ob du noch Louis Armstrong kennst oder Satchmo. Klar. Da hatten die immer im Mount Tamalpais Park am Sonntag, da gab es immer Musik für alle. Da waren so Familien, da war der, da waren andere. Mhm. Das war so den ganzen Tag, du warst so auf einer Wiese, wie heute im Freibad, weißt du, wenn du so verschiedene Höhen hast, ein bisschen wie im Stadion, aber eben kleiner. Mhm. Und da haben sich die den ganzen Tag abgewechselt und Kinder wuselten rum und andere und einige tranken Rotwein mit und aßen ein bisschen Käse und andere grillten. Also es war so richtig ein schönes Gefühl, ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Und dann hat mir natürlich auch gut gefallen, du konntest ja in Amerika alles ausprobieren. Nicht hier damals zu der Zeit, wenn einer Tennis spielen wollte, musste er in irgendeinen Club und musste Geld haben. Da kannst du auf den Public Court gehen, für $1 die Stunde kannst du das mieten oder auch dir Stunden beim Tennis Pro nehmen und gucken, ob du das überhaupt magst. Also man konnte sich selbst und das, was einem gefällt, gut ausprobieren. Mhm. Fand ich nicht verkehrt. Und schlecht fand ich auch nicht. Das war damals so, also heute möchte ich auch nicht mehr in Amerika leben, aber damals, es war schon so, du konntest eben auch ausprobieren, was du arbeiten möchtest. Zum Beispiel, hier brauchst du dann erstmal eine Lehre 3 Jahre.
Ja, ich weiß.
Nicht? Und das nagelt dich ja fest wie ein Korsett, ne? Mhm. Das muss man ja nun gar nicht haben.
Vor allem musst du auch schon mit 17 oder 18 wissen, was du, also theoretisch, was du bis zur Rente bleiben willst.
Und ich wusste das gar nicht.
Und das, wer weiß das dann schon? Das ist ja auch völliger Quatsch.
Ich hatte nie einen Plan. Also ich habe eigentlich immer, das ist eins, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde das schon toll, wenn Menschen wissen, was sie wollen. Jetzt auch ein Pianist oder irgendwas anderes. Aber ich war immer nur so, ich habe immer nur geguckt, was mir das Leben zu bieten hatte. Und das, was mir gefiel, habe ich genommen und das andere weggelassen. Aber ich war nicht zielgerichtet, nicht one-pointed in mind, was du sein musst, wenn du zum Beispiel der Beste von irgendwas werden willst, sei es im Sport oder auch sonst wo.
Ich verstehe, was du meinst, aber gleichzeitig ist zielgerichtet sein auch sehr anstrengend, weil das so unflexibel im Leben macht.
Das stimmt. Und die Leute waren auch stechend langweilig, die
ja,
so
genau.
gut waren.
Ja,
die konnten nur das richtig gut und sonst gar nichts.
Genau. Weil meistens sind Menschen, nach meinem Wissen bis heute, sind das Menschen, die sind dann erfolgreich, aber dann die sind nicht lebensintelligent.
Ja, sehr realitätsfern fand ich die manchmal.
Genau, ja, siehst du. Und du hast ja vom Leben gelernt und das ist auch viel wertvoller.
Ja, logisch, weil dann habe ich ja eins auf die Nase gekriegt oder da musste ich ja gucken, wie ich das korrigiere.
Ja, eben.
Also das ist, mit einem bin ich wirklich gut, mit Katastrophen. Also da geht, wenn da irgendwas passiert oder irgendwas, da macht es richtig Pling. Das haben aber alle Menschen, besonders Leute, die eine Ambulanz fahren oder irgendwas. Dann geht das Gehirn in Overdrive und dann wird sofort klick, 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 klick. Das kannst du machen, dann, da rufst du an. Klappt immer.
Klappt immer, ja.
Klappt
ja.
Wirklich immer. Ja gut, manchmal schramm ein bisschen arg an den Rändern entlang, aber... Also wollen wir mal sagen, bis jetzt hat es sich bewährt. Es hat sich bewährt. Das Klappen ist dann auch noch eine Nummer zu groß.
Und dann, warum bist du zurückgekommen? Oder wie alt warst du da?
Also ich war 19, als ich nach USA ging. Und dann habe ich, und von San Francisco ist Squaw Valley, das ist in der Nähe von Lake Tahoe, Grenze Nevada. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, meinen zukünftigen, den habe ich kennengelernt beim Skilaufen. Da sind wir im Winter immerhin, das war wirklich preisgünstig. Da haben wir uns mit 10 Leuten immer ein Haus gemietet mit so Übereinanderbetten. Dann das war dann billig für alle und Benzin kostete das $5. Das heißt 2,50 für mich, 2,50 für Marlies und dann hatten wir nur noch die Skipässe und so konnte man sich dann auch leisten, Ski zu laufen. Und das war nur 2-3 Stunden Fahrt und das war toll. Und dann haben wir, aber ich war weiterhin in San Francisco, naja, und dann haben wir uns näher kennengelernt. Ich wollte den eigentlich gar nicht haben. Also war nicht so, also ich war in 4 verliebt und den habe ich aber geheiratet. Okay. Später habe ich festgestellt, den habe ich nur geheiratet, weil der mir nicht wehtun konnte.
Ah ja, verstehe. Mhm.
Meine Mutter hat natürlich dadurch, dass mein Vater sie verlassen hat, das war ihre große Liebe, sehr gelitten. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, dann kriegst du natürlich als Kind zu hören, mach bloß nicht den Fehler wie ich und so weiter und pass auf und Männer und dies und das. Sie hat nur vergessen zu erwähnen, dass Männer auch Menschen sind. Das ist mir dann irgendwie etwas entgangen. Also nicht ganz. Also ich hatte immer sehr gute Freunde, auch männliche, mit denen ich sehr gut konnte. Und alles andere, naja, und dann, das war richtig blöd. Also ich war auch noch sehr jung. Und dann weiß ich noch, Günther, dann sagte er, ja, nachdem der Winter vorbei war, kommst du noch mal wieder hier hoch oder so weiter. Habe ich gesagt, nö, wenn du was willst, kannst du ja herkommen. Ne? Und dann, also ich war immer etwas schroff. Ja, aber dann stand er 3 Stunden später vor der Tür. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das war nur eine Floskel. Also das hat mich dann auch gelehrt, etwas vorsichtiger mit meinen Formulierungen zu sein. Mhm. Und naja, und dann wollte ich nach einem Jahr auch zurück nach Hause. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst ja noch mal den Winter zum Skilaufen kommen. Wohnen kannst du bei mir. Essen musst du überall. Das Geld hast du. Kannst hier. Er war in der Squaw Valley Lodge Food and Beverage Director. Und dann konnte ich da noch ein bisschen jobben und hatte dann Geld dafür. Naja, und dann sagte er...
War das auch ein Deutscher in Amerika?
Ein Deutscher, ja. Das wollte ich nur eigentlich gar nicht. War nicht so meins. Aber was auch immer. Mhm. Und dann sagte er auf einmal, naja, nun wohnst du schon hier, dann könnten wir eigentlich auch heiraten. Und du glaubst es nicht. Ich war sprachlos. Mhm. Und dann hat er prompt gleich meine Mutter angerufen. Und dann habe ich mich überrollen lassen. Aber verliebt war ich nicht.
Ja.
Also, aber wir haben uns gut vertragen, das kann man nicht sagen. Mhm. Also ich würde sagen, das war eine nette WG.
Und wie lange wart ihr dann?
7 Jahre. Also ich wollte nach 6 Wochen gehen, weil ich gemerkt habe, ich habe einen Fehler gemacht. Wow. Dann habe ich ihm auch gesagt, das war es leider nicht. Und dann bin ich im nächsten Bus und nach San Francisco. Ja, und dann stand er an dem Bus und hat mich dort abgeholt. Und dann hat er gesagt, naja, wir haben nicht umsonst in Kalifornien geheiratet und nicht in Nevada. Da musst du jetzt ein Jahr erstmal getrennt leben, bevor man die Scheidung einreichen kann. Und das stimmte. Ein Jahr war für mich ja eine mittelschwere Ewigkeit. Also habe ich gedacht, naja, habe ich mich nochmal mit meiner Mutter beraten und die meinte, du musst mal lieber bei dir gucken. Es war kein guter Rat. Und aber ich wusste ja auch nicht, dass ich ihn aus diesem Grund geheiratet habe, weil er mir nicht wehtun konnte.
Ja,
da haben wir dann dran gearbeitet.
Diese Weisheit kommt ja auch erst später immer, ne? Und nicht, genau. Wenn man drin steckt in einer Situation, da siehst du ja nicht die Weisheit.
Er war ja auch kein böser Mensch. Ja. Wir haben uns auch gut vertragen, aber es war eben, ich würde das keine Ehe nennen.
Ja, ja.
Und wir haben uns auch getrennt, also der hat mir nichts getan. Ich hatte nur ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn einfach nicht behalten wollte. Nicht, weil ich diese Art zu leben, auch wir waren nachher, er war nachher in San Francisco im Food- und Beverage-Bereich im Fairmont Hotel, das sind 5-Sterne-Hotels. Dann sind wir nach Dallas gezogen, das ist ja ein richtiger Kulturschock nach San Francisco. Also erst sind wir noch in Squaw Valley geblieben, dann sind wir nach San Francisco gezogen, dann nach Dallas und ich war im Reisebürogeschäft. American Express und in San Francisco noch German Travel Service. Und das hat natürlich viel Spaß gemacht. Spannende Leute, spannende Reisen und gereist natürlich auch immer zwischendurch. Mhm. Und das Leben in Squaw Valley, der Winter war auch witzig, also kann man nicht anders sagen.
Aber du bist dann trotzdem irgendwann zurück.
Ja, ach ja, so, du hattest gefragt, warum ich zurückkam. Mhm. Naja, und dann stellte sich nachher irgendwann im Laufe der Zeit, hat sich das dann rauskristallisiert. Also als ich dann 26 war, da wusste ich, diese Art zu leben möchte ich nicht. Weder den Hotelbereich noch sonst irgendwas. Und dass mein Herz da nicht dran hing. Und dann bekam ich 12-Fingerdarmgeschwüre, was niemand erst rausgefunden hat, weil ich ein fröhlicher Mensch war nach außen, keine runtergezogenen Mundwinkel, nichts mit dem Magen. Und da wirst du in USA gleich zum Psychiater geschickt.
Ah, wirklich?
Und das war eine super Idee. Und da ist mir dann auf einmal aufgegangen, nach so 2-3 Monaten, da war ich bei einem, der war noch bei Adler, hat der noch gelernt, dieser Dr. Piercy. Und da habe ich das gemerkt, da hatte meine Freundin, ich hatte eine mütterliche Freundin, die war 20 Jahre älter, und die sagte, schimpf jetzt mal nicht so rum, überleg mal, warum hast du diesen Mann überhaupt geheiratet? Und dann haben wir das auseinandergebröselt und da kam das dann. Denn ich war ja in die anderen verliebt, aber die habe ich nie behalten, in die ich verliebt war. Vermutlich, weil ich mich unterschwellig, unbewusst gefürchtet habe, verletzt zu werden.
Mhm. Ja, geht ja vielen so, ne?
Ja, also mir ging es so.
Die meisten, ich glaube sogar, die meisten führen die Beziehung so.
Ja, naja, auf jeden Fall hatte ich, aber wie ich dann gemerkt habe, was Trumpf ist, habe ich schnell in die Scheidung eingereicht und so weiter. Das war dann noch etwas problematisch. Er wollte partout das nicht akzeptieren, aber das war wirklich ein bisschen dramatisch. Und in Texas sind die Gesetze ganz anders als hier. Mhm. Also da wollte er mich für geschäftsunfähig erklären lassen. Oh. Dann hätte er richtig Power gehabt über mich. Da hat aber die Betty noch für gesorgt, dass das nicht gelungen ist. Also da allerdings, da ging mir der Stift dann schon auf Grundeis. Mhm. Aber das war auch eine putzige Zeit. Ihr Sohn hatte gerade einen Selbstmordversuch hinter sich. Der hatte durch Psilocybin und Drogen hatte deren Selbstmordversuch gemacht. Da kommt man dann in Texas ins Gefängnis, weil es eine Straftat gegen dich selbst ist. Mhm. Und der sprang natürlich durch die Gegend und sie brauchte jemand, der auf ihn aufpasst. Während der Scheidung habe ich bei ihr gewohnt. Und das war dann ein bisschen, aber das war auch kein Problem. Aber das hat dann für alle ganz gut gepasst, denn sie war District Sales Manager für Holland-Amerika-Linie und Deutsche Atlantik-Linie. Und so hatten wir uns über American Express mal kennengelernt. Und dann sagte sie, Mensch, bleib doch hier, ich muss jetzt, mein Sohn ist jetzt 5 Wochen, sagt sie, ich muss wieder raus. Sie muss ja wieder ihre Reisebüros besuchen und ihre Arbeit nachgehen. Sie konnte das ja auch nicht mehr machen. Und dann habe ich das dann gehandelt von Dallas aus und sie war unterwegs. Und naja, das war alles sehr spannend. Aber das hat gedauert. Ich habe 1,5 Jahre gewartet, bis ich endlich meine Scheidung hatte. Und dann bin ich von da wieder nach San Francisco gezogen und da dann noch geblieben. Und dann hatte ich aber mal ein Jahr solche Nasennebenhöhlenentzündungen bekommen mit Rückfällen, mit Fieber. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt gehst du erst mal ein halbes Jahr nach Deutschland und erholst dich. Und dann fängst du wieder von vorne an, habe ich die Wohnung aufgegeben. Und so bin ich dann hierher gekommen, 72. Mhm. Und dann konnte ich mich an Deutschland sehr schwer gewöhnen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist
eine ganz andere Energie, oder?
Also Energie, ich sehe die Energie hier gar nicht. Also, wo ist die? Also,
Geht's dir seitdem, also bist du seitdem in Deutschland?
Ja.
Oder warst du wieder
ja,
weg?
Nein, ich bin in Amerika gewesen für Besuche und so weiter.
Mhm, aber du bist seitdem...
Aber das nicht. Und auch als ich da war, auch während der Scheidung mit Betty,
ja,
da sind wir mal mit Clifford, sie und ihr anderer Sohn aus erster Ehe, da sind wir First Class, das hatte uns sie war ja bei der Deutschen Atlantiklinie, haben wir eine Kreuzfahrt gemacht, Karibik. Da hat sie gesagt, ich habe das jetzt hier alles satt mit diesen Scheidungen und Clifford krank und dies, wir verreisen jetzt erstmal. Und da waren wir dann unterwegs, da haben wir auch viel gemacht. Und dann bin ich aber hier geblieben, aber das erste Jahr, also du weißt das ja auch, jedes Land ist wie eine Familie. Das hat so seine Eigenheiten. Und in jeder Familie hast du auch Leute, die du nicht so magst.
Klar.
Also ich bin deutsch, da stehe ich auch zu. Aber was ich an deutschen Eigenschaften nicht so mochte, was ich auch im Ausland bemängelt habe, ist erstmal oft dies Angeberische. Die ist immer so ein bisschen holier than thou zu tun, ne? Und dann alles immer gleich bekritteln, ne? Die Leute sind zu oberflächlich. Ja, wenn sie wissen, was oberflächlich heißt, heißt es an der Oberfläche bleiben. Ich treffe hier auch Menschen, mit denen will ich nicht in die Tiefe gehen. Da bleibe ich auch oberflächlich. Mhm. Aber ein oberflächlicher, freundlicher ist mir lieber als ein oberflächlicher, nörgelnder. Verstehst du?
Ja, ja.
Von daher,
ja, ja,
und dann auch was, also, ja, also,
und du sagtest,
die schlechte Laune auch hier, das finde ich auch oft. Also du brauchtest ja nur in Hamburg landen, siehst den ersten Zollbeamten, genatterig ohne Ende,
ja,
unzufrieden.
Ja.
Wir haben doch hier alles.
Ja.
Was sind die so unzufrieden?
Du, aber vielleicht ist genau das das Problem. Also ich frage mich das wirklich auch. Und weißt du, ich spreche da auch viel drüber mit meinen Freunden, dass es wenig Orte gibt, wo man hingehen kann und in lebendige, fröhliche Gesichter und Augen blicken kann. Also dieses Erwache und dieses Präsente. Weißt du, wir beide gucken uns ja jetzt an, mhm, und du bist jetzt hier und ich bin jetzt hier.
Und zwar ganz hier.
Ja, und es ist egal, was in 3 Stunden sein wird, und es ist egal, was heute Morgen war, jetzt. So. Und diese Momente gibt es so wenig hier. Und ich weiß nicht, selbst wenn ich zu Aldi nur gehe, mhm, ich gucke in die Augen und denke, man, wo sind denn die Menschen? Und die sind nie da. Diese Präsenz fehlt. Und das Lächeln ist so unecht oft. Und wenn überhaupt, ne?
Unecht ist die Untertreibung. Also,
ja, wo, wenn überhaupt, genau. Und ich frage mich auch, was ist das? Warum?
Ich weiß es nicht.
Ist das so eine Angst vor Begegnung? Angst vor der Nähe?
Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Angst vor der Nähe ist. Hm. Aber ich weiß es auch nicht. Also ich weiß nur eins, was ich auch zum Beispiel gerne tue. Wir haben hemmungslos gelacht über Sachen. Na gut, auch damals in der Flower Power Zeit haben alle ja mal Marihuana ausprobiert. Und da gab es ja jetzt nicht jetzt als Droge, was weiß ich,
ja, ja,
Haschblättchen und so. Jeder hatte da so seine Pflanzen und nur bei Partys wurde das dann mal gemacht. Aber wir haben so gegackert, aber auch ohne. Also einfach, dass man nur mal lacht und Blödsinn, mhm, macht, das ist doch aber auch schön.
Ja, total.
Ich habe auch jetzt noch eine Freundin, die ist in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, auch aufgewachsen, auch ein ähnliches Alter. Also manchmal, wenn was ist, wir gucken uns an und da kichern dann noch, weißt du, wie in der Schule. Denn die Teenager, das ist für Lehrer auch wirklich grauenvoll, das, ja, muss ich schon sagen. Aber dieses Gegacke haben wir da manchmal so richtig, wenn sich das in dir alles überschlägt vor Lachen. Kennst du ja dann?
Ja, ja, ja.
Könnte ich mich ausschütten.
Mhm.
Und das ist auch schön.
Würdest du dich selber als Feministin bezeichnen?
Nein.
Warum?
Ich bin wollen wir mal so sagen, ich bin eine Frau.
Ja.
Und Feministin, was soll ich sagen? Natürlich bin ich da. Was ich nicht gut finde, ist, dass wir eben wenig Chancen hatten, hochzukommen, weil das gesellschaftlich so eingerichtet ist.
Mhm.
Männer sind ja auch mit einigen Sachen ein bisschen langsamer, sind auch oft nicht so belastbar. Das habe ich ja, ich habe ja immer in Geschäftsleitungen gearbeitet. Also ich hatte in meiner ganzen Zeit 3 Chefs, von denen ich was gelernt habe. Eine davon war eine Frau.
Mhm.
Und ich bin viel rumgekommen.
Mhm.
Also das ist nicht so der Hit.
Ist nicht so viel, ne?
Das ist nicht so viel. Also Feministin, da müsste man jetzt sagen, was ist eine Feministin?
Mhm.
Da gibt es so viele Interpretationen. Mhm. Ich bin jetzt keine Feministin wie Alice Schwarzer, bin aber, finde schon toll, was sie gemacht hat. Nicht jetzt im Moment gerade, aber,
mhm,
aber sonst.
Sie hat einen
so.
Weg. Also sie hat auch Geschichte geschrieben.
Die hat Geschichte geschrieben, genau. Das finde ich alles toll. Und eins habe ich auch von meiner Mutter gelernt, es lohnt sich immer zu kämpfen.
Ja.
Also das würde ich immer machen.
Ja, für die Rechte. Das ist ja schon sehr feministisch.
Na gut, dann bin ich eine Feministin,
ja,
wenn du so willst. Ja, ich dachte...
Du bist schon sehr stark durchs Leben gegangen.
Ja, doch, das stimmt. Ich weiß, es hat mal einer Das war zwar ein sehr schlechter Witz, aber der eine Chef, den ich hatte, der war eigentlich sonst ein profunder Humanist, aber der hatte auch Humor mit einigen Sachen und der wusste schon, wie ich denke. Und dann kam er mal und sagte, Frau Seuter, wissen Sie, warum die Frauen die letzten 2000 Jahre unterdrückt wurden? Wir waren aber alleine, ne? Da war sonst keiner, sonst hätte er das nicht fragen. Und ich sagte, nein, weil es sich bewährt hat.
Ja.
Mhm. Und das ist das.
Ja.
Und was ich eben auch ganz schlimm finde, ist, dass Menschen so miteinander verglichen werden. Mhm. Dieses Leistungsprinzip, was wir ja alle haben. Wir werden ja nur geliebt und kriegen Putt, 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 du bist ein gutes Hundchen, wenn du auch deinen Knochen apportierst,
ja,
und das genau machst, wie die anderen das wollen.
Mhm.
Da geht viel verloren, finde ich.
Mhm.
Und auch, dass Menschen verglichen werden, auch in ihren Leistungen. Es kann nicht jeder Einstein sein. Verstehst du?
Gottes
Willen. Wäre ja auch furchtbar.
Ja.
Du brauchst auch Schuster und andere. Und ich finde diesen alten Ausdruck, Schuster bleibt bei deinen Leisten, gar nicht so schlecht. Jeder soll das machen, was er auch gut kann. Und wenn einer, also dieser selbe Chef, von dem ich mal gesprochen habe, das war auch eine große Firma mit 500 Leuten, da durften auch Leute, die nicht so viel können. Jeder hatte seinen Platz.
Mhm.
Und ich finde auch zu vergleichen, wie schnell einer ist. Ich bin zum Beispiel schnell, hat aber auch seine Nachteile. Aber das heißt ja nicht, dass ich besser bin als einer, der langsam ist. Und dieses und der einfach, und wenn er es dann drauf hat, dann hat er es aber gut drauf. Während ich manchmal so in 12. Stunde lerne, dann konnte ich alles, habe geglänzt wie nichts Gutes, aber wehe, du hättest mich 2 Wochen später gefragt, da wäre ich aber eine ganz trübe Münze gewesen.
Ja.
Das habe ich alles schon wieder vergessen.
Mhm.
Also ich finde diese Vergleiche so ungerecht.
Mhm.
Also warum nicht? Also mein Wunsch wäre, dass jeder dort abgeholt wird, wo er ist.
Ich finde, das ist, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe sogar, warum du gesagt hast, dass du keine Feministin bist. Du bist eigentlich sogar noch ein Tick drüber, also noch weiter, noch höher. Aber das, was du sagst, ist in dem Kontext, wo Deutschland aktuell steht oder die Welt steht, ist das eine feministische Aussage, die du gemacht hast.
Dann bin ich eine Oberfeministin.
Ja. Ja, genau, genau. Aber ich verstehe dein Denken. Weil eigentlich willst du noch mehr, also du willst noch...
Ich möchte einfach, dass jeder sich so entfalten kann,
ja,
wie er das tut. Eine Tulpe hat ihren Weg, die Pflanzen haben den Weg, ich habe meinen Weg.
Ja.
Und es gibt auch Dinge, das habe ich auch im Leben gelernt, die verstehe ich einfach nicht. Ich weiß auch mal, eine Freundin, die wollte mir was nahebringen. Und dann sagte sie nur zu mir, Kindl, ich merke, ich komme bei dir nicht an. Das kommt nicht an, ich probiere es im halben Jahr nochmal.
Ja, ja.
Und es wäre nicht angekommen, aber deshalb bin ich ja nicht schlechter oder so, nur ich verstehe es eben nicht. Ich habe es noch nicht oder nicht gelernt.
Mhm.
Und heute ist es so, ich fand auch schon immer okay, wenn ich was nicht kann, weil wenn ich was nicht konnte, dann konnte ich es ja irgendwo nachlesen. Oder verstehst du, ich kann mich dann doch schlau machen.
Mhm.
Aber wenigstens weiß ich, dass ich es nicht weiß und kann mir dann Hilfe holen.
Ja, ich glaube, das ist sogar die höchste Intelligenz, die es gibt.
Nee, wissen, ne?
Ich glaube schon, zu wissen, dass man es nicht weiß. Weil die dümmsten Menschen denken ja, dass sie es alles wissen, weißt du?
Also das wusste ich natürlich immer schon, dass ich das nicht alles kann, weil ich ja alles ausprobiert habe. Und mir ist ja nun auch nicht alles gelungen, das kann es ja auch nicht.
Ja, ja.
Aber im Endeffekt habe ich es immer irgendwie fertig gekriegt, ne? Also eine Lösung habe ich immer gefunden.
Hast du eigentlich nochmal geheiratet in
Deutschland? Nein, nein, habe ich nicht. Also ich habe erstmal meinem Urteilsvermögen nicht mehr getraut, weil ich habe mir ja den Mann auch dann ausgesucht, kann man nicht sagen. Ich habe ihn geschehen lassen.
Mhm.
Und ich habe auch festgestellt, wenn ich so Paare beobachtet habe, dass oft Menschen, wenn sie geschieden sind, dann haben sie nach 3-4 Jahren jemand geheiratet, der im Prinzip ähnlich war.
Ja, klar.
Und dann kam man immer an die Grenzen, bis ich später gemerkt habe, mit bestimmten Dingen komme ich nur so weit und dann komme ich alleine nicht mehr weiter.
Ja.
Und da hatte ich mal mit Mitte 40, da hatte ich eine Depression allerdings, aber auch eine richtig schwere.
Mhm.
Und ich bin ja noch viel gereist und auch in USA, ja, was soll ich sagen? Ich habe ja auch spannende Leute bei American Express kennengelernt. Ich war da Group Travel Specialist, das nennt man. Ich habe Reisen für so ganz reiche Leute oder auch für Bell Telephone Company oder andere organisiert. Und da hat man die Menschen dann, wenn man die besucht hat und mit ihnen geredet hat, auch gut kennengelernt. Jetzt weiß ich nicht, wo ich geblieben war.
Mitte 40 und der...
Ach so, Mitte 40, genau. Und auf jeden Fall, ich kam dann ja zurück, habe hier dann auch mein Leben gemeistert, berufsmäßig. Und dann war ich Mitte 40 und ich war in der Zwischenzeit, du fragtest ja, ob ich noch einen anderen Mann geheiratet habe, war ich zusammen mit einem Freund, den hatte ich mal kennengelernt, so als Aktivitätenduo. Wir haben viel Sachen unternommen zusammen, haben aber nicht zusammen gewohnt. Also das war nicht so meins. Also heiraten hat noch nie so zu meinen vorherrschenden Leidenschaften gehört. Mhm. Und dann mit Mitte 40 auf einmal habe ich gemerkt, das war ein bisschen wie Günther. Also er wollte unbedingt heiraten und ich wollte nicht. Und da habe ich mich getrennt. Und dann habe ich gemerkt, da hatte ich so, bei Männern nennt man es dann wohl Midlife Crisis. Mhm. Da habe ich mich gefragt, was soll das jetzt noch alles? Ich habe alles in USA hingekriegt. Ich habe schwierige persönliche Sachen oder auch richtig spannende Menschen. Also auch in der Flower Power Zeit, da haben wir Leute kennengelernt, einen Schriftsteller, Alan Watts. Wir hatten auch so tolle Gespräche und auch wie sich die Sachen sonst entwickelt haben, auch mit Freunden. Und da habe ich gedacht, das hast du alles gehabt. Du bist hier auch gut durchgekommen. Was soll jetzt noch kommen? Mhm. Also ich wusste nicht, dass es eine Depression war. Ich hatte das Interesse an allem verloren.
So eine Sinnlosigkeit?
Ja, die absolute Sinnlosigkeit. Mhm. Und das war schwierig. Also, und ich habe gemerkt, was ich immer merke, ist, wenn was bei mir nicht richtig tickt. Mhm. Ich habe gemerkt, da ist was krank, da ist was, aber ich habe nicht gewusst, was es ist. Ich kann es erst heute benennen. Und das, was ich dann mache, ist, dann bin ich überall rumgerannt, habe gefragt und dann Depression oder dies oder das. Dann habe ich natürlich verschiedene Antworten gekriegt und bin diese Wege dann nachgegangen. Und dann habe ich mir Therapeuten angeguckt. Die fand ich oft kränker als mich. Das war dann auch nicht so gut.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also war auch meine Erfahrung.
Ja, also denn da habe ich festgestellt, dass die werden ja auch Therapeuten aus einem bestimmten Grund. Meist, weil sie sich selbst heilen wollen. Das weiß ich jetzt natürlich im Nachhinein, ist man immer schlauer.
Ja, und muss ich dich kurz unterbrechen, die wenigsten Menschen sind lebensintelligent.
Was du mit lebensintelligent, das verstehe ich zwar, aber das hätte ich mir gar nicht jetzt so zugeordnet.
Ja, doch, also weil du ja so, deine Seele ist ja so lebensweise.
Ja, das ist einfach so.
Sie weiß einfach, wie dieses Affentheater funktioniert hier.
Das stimmt. Also ja. Und bei denen habe ich gesehen, da kannst du nicht hingehen, das kannst du vergessen. Eben. Und dann hatte ich einen gefunden, der war ganz gut. Das war dann aber eine Verhaltenstherapie. Da habe ich eigentlich nur gelernt, wie ich mit meinem Shit-Deal besser umgehen kann. Mhm. Aber zumindest kam ich aus dem Loch wieder raus, denn ich kippte auf einmal um. Da gab es noch einen Telex, sowas kennt ihr heute gar nicht mehr. Da saß ich dann, kippte um und dann dachte ich, was ist das denn? Richtig ohnmächtig. Mhm. Notarztwagen, Arzt, Blutdruck schön, alles vom Feinsten. Und psychosomatisch nützt dir ja auch nichts, wenn du du musst ja irgendwie deine Symptome wegbekommen.
Ja.
Ich konnte nicht mehr Auto fahren, dann wäre ich auch nicht mehr aus dem Haus gegangen. Also das war schon, also ich habe einfach gemerkt, das geht hier gar nicht. Also entweder hopp oder top.
Und da warst du Mitte 40?
Da war ich Mitte 40. Und dann habe ich diesen Arzt gefunden, der war dann okay. Und dann habe ich das Interesse wiedergewonnen und ja, aber das war dann auch so zwischen 50 und 60. Ja, dann haben mich die Krankheiten eingeholt. Ich nenne das immer ein bisschen der ungelebte Schatten.
Ja.
Also es gab mal so ein schönes Buch von einem Schönwald und so, was ich nicht zugelassen habe. Also ich hatte nie irgendwas, außer einem Meniskus, Dings-OP und eine Sport-OP durch einen Skiunfall. Und da kriegte ich dann Brustkrebs und dann kriegte ich alle möglichen anderen Sachen. Und das war eigentlich...
Quasi wie, das fühlt sich so an wie, als wäre durch diese Depression, die erste sozusagen, als wären da so andere Kanäle für Krankheiten aufgegangen.
Ja, also das könnte man so sagen. War mir gar nicht so bewusst. Aber das stimmt. Also da habe ich eigentlich das erste Mal diesen ewigen Leistungsdruck hinterfragt.
Ja.
Vor allen Dingen den Leistungsdruck, unter den ich mich selber setze. Ich bin ja mein schlimmster Feind gewesen. Es ist ja noch nie jemand so garstig zu mir gewesen wie ich. Hätte ich gar nicht zugelassen, die hätte ich erschlagen.
Ja, ja, ja.
Also von daher...
Verstehe ich sehr gut.
Ja, aber durch dies ewige, dies und das, ich hatte ja meinen Standard, wie ich zu sein hatte. Das war ja noch das Tonband von meinen Eltern und das Gesellschaftliche sozusagen.
Mhm. Möchtest du ein bisschen genauer erklären, was du mit der ungelebte Schatten meinst?
Ja, wie soll ich das erklären? Ich hatte ja erzählt, dass ich damals, als ich mich nicht abscheiden lassen können, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, ja, zu diesem Psychiater gegangen bin.
Ja.
Und da hatte ich auch dieses Buch kennengelernt, Krankheit als Weg.
Ja.
Genau wie du ja.
Ist das von Rüdiger Dahlke?
Ja, Rüdiger Dahlke, ja, und Schöndings da irgendwas.
Ja.
Und da habe ich dann völlig beleidigt nachgelesen, was Zwölffingerdame bedeuten, Zwölffingerdame-Schwüre bedeuten, welche Art der Verdrängung diese Sachen hervorbringen. Mhm. Die alle Krankheiten haben ja irgendeinen Grund. Und da habe ich festgestellt, da haben die geschrieben, ich würde mich am liebsten wie ein Embryo zusammenrollen, möchte keine Verantwortung für meine Taten übernehmen und praktisch geborgen und wohlgestreichelt den Rest meines Lebens im Mutterleib verbringen. Das fand ich ja nun empörend. Ich als Macher. Und dann sowas, das mochte ich ja gar nicht. Aber es hat auch was angerührt, was echt klang. Das ist ja immer das Unangenehme, wenn du auf Fahrt gehst und untersuchst Dinge. Du triffst dich ja auch und spiegelst dich in Sachen, die dir nicht so gefallen, weil du nicht so sein möchtest. Du möchtest ja nun lieber, ich rede jetzt eigentlich von mir, also ja, 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 ich möchte ja lieber so sein.
Ich kenne das durchaus,
ja,
alles, was du sagst. Und ich bin Mitte 30, könnte ich jetzt schon unterschreiben,
ja,
und sagen, genau das, Leistungsdruck. Einerseits eine Macherin, gleichzeitig aber auch das Gefühl von, ich will einfach nur noch weg. Weg aus diesem Leben.
Sag ich ja.
Klar.
Und das ist nicht so einfach. Und dann habe ich festgestellt, wie gesagt, der hat mich, ich würde sagen 45 bis 50, da habe ich, man muss ja auch das, was man gelernt hat bei dem Therapeuten, leben. Da habe ich dann testen können, zum Beispiel, da habe ich zum Beispiel gedacht, ich habe das Interesse an Männern völlig verloren. Und da hatte ich dann auch so Hausaufgaben, musste ich gucken, war denn doch nicht der Fall. Was auch immer. Auf jeden Fall, das stimmt schon, dann war dieses geistige Aufgeben weg, aber dann, das hat vielleicht doch das für die Krankheiten geöffnet. Und dann habe ich mit 59 den Brustkrebs bekommen, den hatte ich gut überstanden. Dann bekam ich Rücken, dann kriegte ich, also da hatte ich, also Rücken in allerschlimmster Form.
Mhm.
Das ist das einzige Mal, wo ich mir das Leben nehmen wollte, wie die mal eine OP hatten, wo es schlimmer war,
ja,
danach
Rücken,
als
ja,
vorher. Also, mhm, aber das war auch nicht auszuhalten, nur vom Schmerz. Ja. Sonst hatte ich das nicht so.
Ja, der Rücken, es ist das Schlimmste. Ich hatte auch mal eine Rücken-OP.
Oh.
Das ist, da war ich aber 7 Jahre alt.
Oh, 7 Jahre, du armes, ja, Kind, schon, ja, mit 7.
Also für, und das war bis jetzt mein schlimmster Schmerz.
Ja, also ich habe
also
gedacht...
Rückenschmerzen ist, du verlierst den Verstand.
Also ich habe gedacht, wenn mir jemand erzählt hätte, dass ich deswegen mich hätte umbringen wollen, ich hätte das nicht geglaubt. Aber wenn du diesen Dauerschmerz hast, ja, auf einem Level von 8, ich weiß auch, eine Freundin von mir sagte, ich habe gesagt, nee, das halte ich nicht aus, also dann mache ich wirklich ein Ende. Da sagt sie, das ist aber schlecht, wenn du von der Kühlbrandbrücke springen willst, da kann ich dir nicht über die Brüstung helfen, weil ich Höhenangst habe. Naja, wir haben dann noch gelacht, aber das war nicht,
ja,
lustig.
Ja, ja, das verstehe ich.
Naja, und dann kriegte ich eine bakterielle Infektion im Urlaub und da war ich dann, da haben sie mich kaum noch Ryanair mit dem Flieger zurückgenommen. Dabei wissen sie bis heute nicht, was es war, da blubberte der Eiter hier oben. Ich war halbseitig gelähmt, ich fiel ins Koma. Ich bin gerade noch hierher gekommen. Das war das. Und dann bekam ich immer eine Krankheit nach der anderen. Und dann habe ich mich gefragt, warum willst du nicht stehen? Warum willst du nicht gehen? Es muss ja irgendwas sein. Ja. Ich habe geguckt, Homöopathen, ich habe dies geguckt, ich habe jenes geguckt. Und dann nach dieser bakteriellen Infektion mit der halbseitigen Lähmung, das war so furchtbar, da habe ich gedacht, jetzt OP. Ich habe gesagt, ich konnte keine Untersuchung mehr aushalten, habe ich gedacht, bei der OP sterbe ich. Das wäre mir auch recht gewesen.
Ja.
Aber dann wachte ich auf und dann war ich immer noch da. Ich war ja so beleidigt, kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Ich war richtig empört. Ich habe gedacht, denn so schnell stirbt es sich nicht, das wirst du wissen.
Ja, man stirbt nicht so schnell.
Und da hatte ich aber, da lag ich da und hatte so einen ganz komischen Frieden. So richtig Frieden. Das kann man gar nicht beschreiben, was das für ein Frieden war.
Nach der OP?
Nach der OP, wo ich auch so empört war. Es war beides.
Ja.
Es war dieser Friede da, aber ich war auch, eigentlich war ich sauer, dass es jetzt die Nummer nicht schnell zu Ende war und ich das abschließen konnte sozusagen.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, und was machst du nun? Du kannst dich nicht rühren, du kannst dich nicht umdrehen. Und da habe ich mir gesagt, da habe ich mir geschworen, so, du tust jetzt alle deine Intelligenz, die du hast, alle Fähigkeiten, die du hast, die setzt du jetzt nur noch zu 100% für dich selbst ein und guckst, dass du dir jeden Tag deines Lebens, für den Rest deines Lebens, so schön wie möglich gestaltest, mit allem, wozu du fähig bist.
Ja.
Und das habe ich gemacht.
Was hast du genau gemacht?
Ich habe erstmal war ich 4 Monate unterwegs, wie gesagt, bis ich reha-fähig war, bis ich die anderen Sachen hatte. Nach 4 Monaten kam ich dann aus der Diana-Klinik zu Hause an. Die mir helfen sollten, hatten alle Grippe. Also saß ich immer noch mit meinen nicht ausgepackten Koffern, einem Arm, der runterhing, da, konnte nicht viel machen. Also es wäre eigentlich nur gewesen heim oder hopp oder top. Dann bin ich angefangen, habe mir Physiotherapie, Ergotherapie besorgt, Hausbesuche. Ich konnte ja kaum stehen, ich konnte nichts machen. Ich habe alles getan zur gesundheitlichen Wiederherstellung und zur mentalen. Und habe dann auch, nachdem ich besser drauf war, die Therapie gemacht.
Eine Psychotherapie.
Die Physio und dann noch, auch noch die tiefenpsychologische Therapie.
Ja, da hast du
also ich
jemanden
hab
gefunden, die...
Ja, da habe ich aber eine gefunden und zwar durch meine, was ich dann ja tue, wie ich dir sagte, wenn es bei mir hapert, dann frage ich überall, wo ich Hilfe kriegen könnte. Und dann kriege ich 1000 Vorschläge und davon nehme ich dann 5 und setze die um. Und da hatte sie eine Patientin, meine Ergotherapeutin, und sie sagt, die war bei irgendeiner Frau in Behandlung und hat sich so positiv im letzten halben Jahr verändert, sie wird sie fragen, ob sie da mal anrufen kann, ob diese Frau Wiese mich anruft und eine Therapie mit und das auch mit mir macht. Ist ja immer nicht so einfach, das zu finden. Und die war spitze.
Super.
Ich kam dahin, also ich die sehen, also die war aber auch richtig, die war hammerhart, ne? Also die hat auch gesagt, das wird hier kein Spaziergang, sagt sie, dass sie sich das überhaupt noch zumuten, kann ich nur bewundern. Und ja, das habe ich dann gemacht, aber das hat dann auch die Jahre gedauert, aber ich konnte wieder gehen, mein Arm, du siehst, auch alle anderen Sachen. Ich konnte 1 Minute stehen und nachdem ich dann so weit gediehen war mit Hausbesuchen, dass ich in die Physiotherapiepraxis gehen konnte, zum Beispiel auf dem Crosstrainer, da konnte ich gerade raufklettern und mich festhalten und das war's denn und vielleicht 1 Minute treten. Und nach 4 Monaten konnte ich 20 Minuten.
Schön.
Und das habe ich die letzten 11 Jahre gemacht. Physiotherapie, das habe ich jede Woche. Ich habe meinen ganzen Alltag so strukturiert, dass meine Muskeln und alles andere, dass ich feste Termine habe. Weil ich bin, Termine mit anderen nehme ich immer wahr. Aber Termine, die ich manchmal mit mir habe, da hatte ich Angst, dass ich dann sage, ach, dann mache ich das morgen oder ich gehe übermorgen zum Sport oder übermorgen.
Mhm.
Und das wollte ich nicht. Also ich habe mir ein Korsett angelegt, ein Strukturkorsett nenne ich das.
Mhm.
Und das habe ich dann gemacht. Und da brauchte ich dann gar nicht drüber nachdenken. Ich wache auf, ich gehe dahin. Aber wenn ich aufwache und denke, ach, gehst du da heute hin? Wenn du schon anfängst, nachzudenken, hast du verloren.
Mhm.
Also ich.
Ja, und hast du so einen Moment gehabt, also wie so eine Art, so ein Morgen oder ein Abend, wo du dachtest, oh, und jetzt bin ich wieder mehr bei mir. jetzt fließt wieder die Energie, jetzt fühle ich mich wieder mehr lebendig und glücklicher. Gab es so einen Moment oder war das?
Ja, doch, es war eigentlich ein anderer Moment. Ich habe eigentlich gelernt, bei dieser Therapeutin mich selbst zu mögen und liebevoll mit mir umzugehen. Das habe ich ja leider vorher nicht getan. Und die Lebendigkeit, ja. Ja, das war wieder da, das ist keine Frage. Ja, wie soll ich sagen? Ich war noch nie zufrieden mit mir. Aber heute würde ich sagen, ich bin okay, wie ich bin, das ist in Ordnung. Und ja, ich fühle mich wohl mit mir.
Das ist schön.
Nicht auch und vor allen Dingen, wo ich bin, ist zu Hause. Deshalb zum Beispiel auch selbst Krankenhäuser oder so, das schreckt mich alles nicht so, weil ich bin ja immer bei mir. Und wenn da keiner ist, ich habe ja immer noch mich. Und das ist wirklich etwas, ja, ich kann das schlecht beschreiben, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Doch, ich schon.
Das ist ein Geschenk.
Das ist ein, ja, Geschenk, beziehungsweise das ist ja nichts Externes, sondern im Gegenteil, es ist endlich ein Freimachen. Weißt du, weil ein Geschenk ist immer ja was Externes.
Das stimmt.
Ich komme zu dir und ich gebe dir etwas. Das ist ein Geschenk.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Aber das Nachhausekommen zu sich selber ist eigentlich die logische Konsequenz der inneren Arbeit.
Ja, also es war mir auch nicht so bewusst, wie viel ich daran gearbeitet habe. Es war mir auch nicht bewusst, dass ich diesen Schwur so ernst gemeint habe im Krankenhaus. Aber ich habe es ja wirklich, und ich bin dann auch gnadenlos. Ich ziehe das dann richtig durch. Ne?
Ja.
Also da ist dann, da führt dann kein Weg dran vorbei. Aber in der Zeit habe ich ja auch, aber trotzdem, man denkt dann diese Zeiten auch mit den Krankheiten, aber da habe ich auch tolle Leute kennengelernt. Auch zum Beispiel diese Margaret, von der ich sagte, mit der ich so gelacht habe. Oder man war unterwegs oder auch noch schöne Reisen gemacht. Und ja, Reisen sowieso habe ich ja viel gemacht. Waren in Thailand oder auch in USA, Hawaii früher, weiß ich noch, mit 20. Marlies Freund hat uns mal, da ist er irgendwo hingeflogen und dann hat er gesagt, du wartest auf mich auf Hawaii. Und sagt, dann kannst du Barbara mitnehmen, hat er meine Reise mitbezahlt. Ne? Das war natürlich auch schön.
Wenn man dich fragen würde, was ist der Sinn? Ja, Sinn, das hört sich so groß an. Aber eine ganz pragmatische Frage, wozu dieses Leben leben? Was würdest du sagen? Wozu?
Ja, also für mich ist der Sinn, wir haben uns das natürlich mit Ende 20 mit wachsender Begeisterung gefragt. Heute ist mein Sinn ein ganz anderer. Ich finde, der Sinn des Lebens ist zu leben.
Ja.
Dieses Leben so zu nehmen, wie es ist. Und das, was mir in dieser Welt so zu existieren, so gut wie ich es kann. Und es ist auch ein Sinn. Was ich auch finde, ist, wir sind alle, wir Menschen, genau jetzt wie die Ameisen oder die anderen, wir sind ein Völkchen. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man jeden Tag das Leben etwas heller macht für irgendjemand. Dass man aufmerksam ist. Also, dass ich aufmerksam bin auch. Ja, das ist schwierig zu erklären, aber es ist, also ich finde, im Prinzip ist es zu leben, so aufmerksam wie ich kann und das wahrzunehmen, was ist, zu nehmen, was mir geboten wird und zu geben, was ich zu geben habe. Also im Grunde das Beste in der Welt für mich, weil ich kann nichts geben, wenn ich nichts habe.
Ja.
Und dann erst das Beste in mir für die Welt.
Super.
Das ist eigentlich mein Fazit.
Ah, das ist schön. Und ich glaube, diesen Gedanken erlauben sich sehr wenige Menschen, weil sie dann das Gefühl haben, oh ja, ich bin egoistisch, wenn ich sage, das Beste für mich.
Aber die Natur ist egoistisch.
Ja, es ist so.
Und wenn
das
du,
ist gut so.
Ja, das ist ja nicht umsonst Survival of the Fittest.
Ja.
Hat ja Darwin schon
ja
dargelegt. Also, Aber das ist so, das habe ich früher auch anders gesehen, aber es ist wirklich so. Also. Und ja, und ich meine auch, also ich finde, das Leben macht ja auch so wahnsinnig viel Freude, wenn man schöne Sachen hat. Also ich genieße auch gern, auch wirklich gerne.
Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen? Da gibt's mehrere. Als Kind war ich immer ein Gemüsekind und gerne mit Käse überbacken. Aufläufe mache ich auch gern. Ja, ich esse auch gerne Fleisch ab und zu. Jetzt aber auch nicht mehr so häufig. Aber Lieblingsessen genau. Ich mag eigentlich die fernöstliche Küche, nicht unbedingt die chinesische. Ich mag gerne viel Gemüse und ein bisschen Fleischbröckchen drin, so als so Wokgemüse und dazu ein bisschen Fleisch und sowas. Und wenn das richtig lecker gewürzt ist, das mache ich sehr gerne. Das indische, die Curry mache ich auch mal ganz gern, aber wie sie es in Restaurants haben mit der Paste und sowas, das schmeckt mir nicht so. Also, ja. Das gab ein Restaurant in San Francisco, Trader Vic's. Das hatte richtig schöne Sachen. Aber das gab es hier auch mal, aber dann kam es wieder weg.
Was würdest du gerne noch erleben?
Da habe ich auch drüber nachgedacht. Also ich habe jetzt kein Bedürfnis mehr, irgendwo hinzufliegen. Ich habe nichts auf dem Zettel, wo ich sagen würde, jetzt will ich von oben mit dem Hubschrauber, also mit dem Fallschirm einschweben, weil das habe ich ja alles gemacht. Schön. Also zum Beispiel, mein Mann zum Beispiel meinte, er braucht nicht in Urlaub fahren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann fahre ich eben alleine. Konnte er gar nicht fassen. Dann kam er auch 3 Tage später hinterher gereist. Aber da hatte ich so nette Leute kennengelernt, Mexikaner. Und die hatten eine eigene Insel und der eine hatte so eine Cessna-Maschine. Auch einen Flugschein habe ich auch mal fast gemacht. Und da waren wir unterwegs und da haben wir so schöne Sachen erlebt. Und die fragten mich auch mal, was ich gerne mögen würde. Und also spannende, ich habe einfach sehr viel spannende Menschen kennengelernt. Und was ich auch mache, also ich kann Kontinent innerhalb von 3 Tagen wechseln. Aber also ich begebe mich gerne in neue Sachen hinein. Und ich finde Menschen auch enorm spannend. Es ist erstaunlich, was sich manchmal dahinter verbirgt, wenn man ein bisschen guckt. Und wie du ja auch sagst, eigentlich sagen sie es einem ja auch, wenn man hinguckt.
Ja, Menschen kommunizieren permanent.
Ja, also wir hatten es mal mit Rainer, da waren wir Skilaufen. Und da fragten die, ob wir die Sauna teilen würden. Da wären noch 2 Paare. Und dann haben wir gesagt, mir war das ja egal. Ich kannte von meiner Mutter her FKK schon von klein auf. Also mich hat das alles nicht gestört. Und mit denen sind wir so nett ins Gespräch gekommen. Und das waren 2 junge Paare. Ich war da schon 20 Jahre älter als die mindestens. Aber das war so witzig, auch wie der eine dann erzählte. Ich hatte ihn auch so ein bisschen gekitzelt, was rauszuholen. Zum Beispiel die Freundin konnte so gut reiten. Dann hat er heimlich Reitstunden genommen, weil er ihr imponieren wollte. Das hatte er ihr bis dato nie erzählt. Nicht? Und ich dachte, da ist doch irgendwas. Also das ist, und sie war auch ganz überrascht, aber es waren so 2 erfrischende junge Paare. Also das war auch nur der Abend, aber trotzdem, dass wir haben so intensiv gesprochen. Und wenn du Begegnungen auf einem bestimmten Level hast, mit einer bestimmten Intensität, dann springt das richtig hin und her wie Funken, finde ich.
Ja. Aber das funktioniert auch nur mit Menschen, die eine ähnliche Energie haben.
Triffst du ja nicht so oft, aber solche habe ich etliche dann doch getroffen.
Aber man trifft sich schon, man erkennt sich ja untereinander, weißt du, was ich meine?
Natürlich, erkennen ist immer das eine.
Ja, genau.
Da haben die Amerikaner immer so schöne Wörter dafür. It takes one to know one. Ne? Du musst es sein, um es beim anderen zu erkennen.
Ja, das ist so. Wenn du den Menschen, die uns jetzt zuhören, das sind ja bestimmt viele Jüngere. So 1 oder 2 oder 3 Lebenstipps geben könntest. Worauf sollten wir ich sag mal, die typischen Mit-30er, es sind so bestimmt Leute zwischen 30 und 50, die mir so zuhören, ungefähr. Was würdest du denen oder uns empfehlen? Was dürfen wir nicht verpassen?
Was ich wirklich hilfreich finde, ist, wenn es dir nicht so gut geht oder du nicht weißt, wo es lang geht oder du in Zweifel bist, was ich zwischen 30 und 50 andauernd war, da hätte es mir gut getan, wenn ich mich etwas mehr in Ruhe hingesetzt hätte und die Unmutsgefühle hochkommen lassen hätte und überlegt hätte, was würde dir jetzt richtig gut tun? Was könnte dir Freude bereiten?
Ja.
Und zwar darüber nachdenken, ganz egal, ob es machbar ist oder nicht. Das darf nur jetzt für diese Übung, es darf ja ein Traum sonst bleiben, einfach überlegen, wo bin ich, jetzt bin ich hier, was würde mir gut tun? Wie würde ich mich jetzt besser fühlen? Was immer das dann ist. Und das hat dann so seine Aktion in sich. Also, und wenn ich das dann erkannt habe, was mir gut tut, dann ist das schon Aktion in sich, dann geht das schon von selber. Dann macht man das schon automatisch. Aber man kann es nicht erkennen, wenn man nicht danach fragt bei sich selbst. Und das hat mir eigentlich auch heute, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann setze ich mich hin und überlege, womit könnte ich mir eine Freude machen? Was würde mir jetzt gut tun?
Ja.
Und schon alleine darüber nachzudenken, hebt die Laune. Es ist schon positiver. Und das ist eins, aber das klingt ein bisschen wenig, aber es ist mehr, als man denkt.
Nein, das klingt überhaupt nicht wenig.
Ja, also es ist...
Weißt du, und wenn das wenig oder einfach wäre, dann würden das ja alle machen. Und das tun so wenige. Und ich frage mich immer wieder eigentlich, warum fällt es uns, also Menschen, so schwer, uns selbst das Glück zu kreieren? Weißt du, weil wir suchen das ja immer im Außen. Also nach der großen Liebe und dann sind wir wieder enttäuscht. Dann suchen wir nach dem besten Kleid, aber das ist dann doch nicht das. Und so permanentes Suchen, ja, suchen, suchen, suchen. Und das ist dann immer irgendwie nicht das. Und ich frage mich, wieso können wir denn uns nicht einfach hinsetzen und sagen, oh, jetzt einfach die Vögel zu hören, ist auch schön.
Ja, also ich finde auch, gerade, also was ich festgestellt habe, haben wir einen Witz gemacht, wenn wir auf den Flohmarkt gingen, da gab es mal einen so einen eingerahmten Spruch, wo ist der eine, der so ist wie keiner, das beschreibt das, was du jetzt eben gesagt hast. Und das habe ich leider erst mit 60 gelernt. Ich hätte mir gewünscht, dass ich es ein bisschen früher gelernt hätte, dass ich das Glück nur in mir finden kann.
Ja.
Nur ich habe es. Und nur ich habe auch die Kraft, es zum Blühen zu bringen. Ich brauche gar keinen dazu. Alles andere, was dazukommt, ist ein Bonus. Das ist einer aufgesetzt. Das ist etwas Schönes für mich. Und zwei schwache Hälften machen deshalb auch nie ein starkes Ganzes. Nicht? Auch wenn ich Paare gesehen habe, zum Beispiel ein Ehepaar, was ich kenne, da ist auch wirklich Liebe, aber beide sind autark. Da fliegen auch die Fetzen und dann ruft er auch mal, du bist so böse, du hast mich gar nicht lieb, und dann ruft sie, nee, heute nicht. Nicht? Also, aber die grundsätzliche Sache ist da, aber die sind komplementär, das ist kein Geschenk, das ist nichts, da hat es gepasst, da haben sich zwei erkannt. Aber im Großen und Ganzen, und das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich es wirklich auch in mir selbst finde. Aber ich habe auch gebraucht. Aber das habe ich eben nur durch diese Therapie und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, durch diese bakterielle Infektion, wo ich ja gezwungen war. Du kannst dich ja nur entscheiden, machst du jetzt bleibst du krank oder wirst du gesund? Und dann geht es natürlich auch darum, wie viel du dabei machen kannst. Das, du kannst das, hast es ja nicht immer, kannst es ja nicht immer beeinflussen. Aber lebst du so gesund, wie du nur irren kannst? Oder nicht? Oder gibst du auf?
Ich habe neulich was Interessantes gehört von einem Mann, den ich sehr schätze. Der hat gesagt, viele Menschen leben eigentlich so, als würden sie Selbstmord begehen. Und zwar jeden Tag. Und das ist ganz spannend. Und da dieser Satz hat so gesessen bei mir.
Ja.
Weil ich dachte, und genau das ist das. Ja, also im Grunde genommen leben die meisten Menschen so, um das Leben irgendwie über die Bühne zu bekommen.
Habe ich auch gemacht.
Irgendwie durch den Tag kommen, irgendwie die Woche überstehen. Irgendwie, also nicht lebensbejahend, weißt du?
Finde ich auch. Ich habe auch festgestellt, dadurch, dass ich ja durch diese komischen Krankheiten, die ich mir da alle angedient habe oder die ich eben hatte, war ich auch viel an Rehas und mal in Gruppen. Und was ich auch erstaunlich finde, wenn man manchmal so in Gruppen guckt, Menschen auch, die mir so gar nicht ähnlich sind oder ganz anders sind, da gab es immer irgendwas, was ich auch mit denen gemein hatte. Mhm. Und auch, ich fand sie auch oft sehr mutig, wenn ich gesehen habe, wie viel Angst sie hatten vor dem Tag. Oder irgendjemand, die eine, die ging zum Frühstücken in den Keller tatsächlich, weil ihr Mann sie so gepeinigt hat, dann am Frühstückstisch oder was. Oder dass sie überhaupt aufgestanden sind und ihr Leben weitergeführt haben.
Ja.
Das fand ich schon bewundernswert, wie mutig die sind, überhaupt dem Tag ins Auge zu blicken.
Ja.
Also das muss ich sagen, das hat mich doch sehr beeindruckt.
Mhm. Und gleichzeitig bleiben aber viele Menschen in Situation, die ihnen nicht gut tut, weißt du?
Naja, das war toxisch ohne Ende. Also die sind da auch teilweise nicht rausgekommen. Aber überhaupt das noch zu machen, also da das hatte ich nicht. Also ich bin dann schon dupp, wenn ich morgens aufstand. Wenn ich denn dann wach war, ich bin ein bisschen später aufsteher, aber dann war ich aber auch wach und dann hat mir auch der Tag Freude gemacht. Also bis natürlich auf die Sachen, wo man dann so, es kommt ja keiner unbeschadet davon.
Ja, klar. Wir sprechen schon seit Stunde und 10.
Nein.
Ja, aber eine Frage stelle ich dir trotzdem noch. Und zwar warst du ja bei mir mal beim Atmen.
Ja.
Und das hat mich ja so beeindruckt, persönlich.
Was denn?
Naja, weil ich kenne das nicht, dass ältere Menschen sich ihren Themen so stellen.
Echt?
Wie du. Ja, das kenne ich nicht. Oder sehr wenige. Also so ein Rüdiger Dahlke und so, weißt du, das ist natürlich eine Ikone, weißt du, was ich meine? Den werde ich auch noch anfragen für meinen Podcast.
Wen?
Rüdiger Dahlke.
Ach, der, ja.
Ja, den frage ich noch, ob der mit mir mal spricht.
Ach, gibt's den noch?
Ja, der lebt noch, halt klar.
Ja, aber das mach doch mal, das fände ich ja auch spannend.
Ja, das mache ich mal. Nein, aber das hat mich beeindruckt, dass du da zum Atmen gekommen bist und da mitgemacht hast. Bist du noch neugierig auf deine eigenen Themen?
Ja, also zum Beispiel, was ich gerne mache, nicht nur atmen, zum Beispiel, ich habe mal mit Ende 20, habe ich alle möglichen Religionen durchgegangen, was mir gefällt, was mir nicht gefällt.
Mhm.
Da gibt es ja auch ganz viel. Und dann habe ich aber auch jetzt zum Beispiel, neulich war ich so festgezurrt im Kopf, ja. Da habe ich mich richtig in so ein Laufrad begeben und kam nicht mehr raus. Da hole ich mir dann schon natürlich noch meine Lieblingsbücher raus. Eckhart Tolle, da schlage ich dann irgendwas auf, wo ich dann wieder auf mich selbst reduziert werde und auf das Jetzt.
Ja.
Und wo ich mir dann sage, so komm, jetzt dein rennender, interner Dialog, der findet jetzt auf der Stelle ein Ende. Dann lese ich das und dann merke ich schon, wie der Frieden einkehrt. Und dann mache ich natürlich auch noch Jon Kabat-Zinn, mache ich Atemübungen. Das ist ja mehr Aufmerksamkeit. Ach so, Entschuldigung. Das ist dann mehr diese Aufmerksamkeitsatmung, was er ja sagt, diese MBSR, Mind-Based Stress Reduction.
Ja.
Das habe ich noch. Ja, dann zum Beispiel unlängst haben wir uns Lorraine hat noch so ein niedliches Buch gehabt, Das Café am Ende der Welt.
Ja.
Und da hatten wir uns mal die Antworten, also was man antworten würde, was die diesen Leuten immer für Fragen gestellt haben. Ja. So wie du mir jetzt Fragen stellst, hat er auch Fragen gestellt. Und da haben wir mal versucht, nochmal die Antworten rauszufinden. War gar nicht so einfach. Also sowas mache ich auch immer gerne. Wir haben dann auch immer schöne Gespräche. Ja, und natürlich mit meinen Freunden habe ich solche Gespräche, weil die natürlich auch sind wie ich.
Ja, das ist... Hast du eher Freunde, die so sind wie du?
Nicht ganz, sie sind ein bisschen anders, aber eine, Ingrid und Werner, also da würde ich sagen, die kennen mich gut.
Ja.
Und die sehen mich auch nicht als die sehen mich so, wie ich bin.
Mhm.
Nicht zu klein und nicht zu groß, die richtige Größe. Weißt, was ich meine.
Ja. Klar.
Andere, da sind nur Teile von uns verknüpft.
Mhm.
Nicht, da kann, das sind andere, mit denen bin ich einfach gern zusammen, spreche auch gern, aber so ganz, also so dumm, diddle, dumm, dai oder also so, das kann ich nicht gut ab, dann bin ich lieber allein.
Ja, das verstehe ich.
Also ich kann auch gut alleine sein. Sowieso, weil ich mich auch gut mit mir selbst beschäftigen kann.
Mhm.
Aber lesen und andere Sachen und gucken und überlegen, doch, das habe ich nach wie vor. Also, wenn ich mich körperlich so fühlen würde wie im Kopfe, dann wäre ich aber sehr happy. Aber leider ist das nicht der Fall. Aber das kann man nicht. Jetzt nicht
also
so erinnern.
Ich kenne das ja auch. Natürlich eine andere Situation, als du sie hast. Und ich kenne das auch. Und ich frage mich, ob ich innerlich dann so wirklich wäre oder ob ich nur innerlich deshalb so bin, weil der Körper eingeschränkt ist.
Glaube ich nicht. Ich glaube, du hättest es trotzdem.
Vielleicht.
Weil du hast mir ja selbst gesagt, dass es angelegt ist, Wesen kommen auf die Welt, hast du gesagt.
Stimmt, ja.
Und die einen sind so und die anderen sind so. Ich hätte mich sonst ja als Kind nicht so bedienen können.
Ja.
Und
ja,
ich hatte dieses Gefühl.
Stimmt.
Und es ist auch ein Gefühl manchmal der berstenden Lebendigkeit.
Ja.
Die platzt, ist manchmal aus mir geplatzt. Ich konnte, ja, ich finde das so spannend, dann auch, was man gemacht hat. Und wenn man irgendwas gespielt hat, wie das geht, das, also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber so wie du mir das erklärt hast, und das kannte ich noch nicht, würde ich sagen, das ist bei dir nicht der Fall. Also ich denke mal, dass es intensiviert hat.
Ja.
Und du hast die Schicksalsschläge gleich flott, gleich in eins mitgekriegt. Du hast ja richtig zugelangt.
Ja.
Und,
die Essenz sozusagen.
Ja, aber das hast, ja natürlich.
Mhm.
Aber dadurch warst du auch gezwungen, es schneller zu machen. Schneller. Weil du ja nicht wusstest, wie viel Zeit du hast.
Ja, schneller.
Nicht? Und von daher ist dein Wirbelwind, den du sowieso hast, dann gleich in Peak gerast. Und deshalb hast du ja auch Schwierigkeiten. Das macht dich sicher auch manchmal einsam.
Ja, auf jeden Fall.
Denn natürlich. Du findest nicht viele.
Genau.
Das ist schon so. Also,
das ist so, ja, das ist
du
so.
Du bist dann allein. Also trotzdem.
Dann sitzt man so da und ist glücklich, aber allein. Das stimmt.
Ja, aber das macht ja auch Spaß, wenn man mal austauschen kann und was anderes machen kann. Und was ich auch immer finde, also ich finde Fröhlichkeit und eine gewisse Leichtigkeit des Seins muss einfach auch sein.
Ja. Aber bevor wir noch weiter quatschen, würde ich gerne zum Ende kommen.
Gerne.
Weil sonst, weißt du, ich könnte mit dir noch über so viele Themen sprechen und ich bin mir sicher, es werden viele Nachrichten kommen mit ganz viel Anerkennung für dich und ich werde dir das alles weiterleiten. Für die ganzen Komplimente, die kommen.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das würde ich nun nicht passen.
Ich bin mir ziemlich sicher. Doch. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Liebe und deine Weisheit.
Das ist ein bisschen viel. Dankeschön. Aber es war sehr anregend.
Danke.
Hat mich berührt.